zurück. Als Brücke zum Abendmahl hat die Barbara einen Text ausgesucht, 2. Kolosser, die Verse 13 bis 15. Kolosser 2, 13 bis 15, die selber nachlesen wollen. Die zuhören möchten, können das gerne auch tun. Und euch, als ihr tot waret in den Vergehungen und in der Vorhaut eures Fleisches, hat er mitlebendig gemacht mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Als er ausgetilgt die uns entgegenstehende Handschrift in der Satzung, die wider uns war, hat er sie auch aus der Mitte weggenommen, indem er sie an das Kreuz nagelte. Als er die Fürstentümer und die Gewalten ausgezogen hatte, stellte er sie öffentlich zur Schau, indem er durch dasselbe über sie einen Triumph hielt. Ein bisschen eine schwierige Übersetzung, habe ich den Eindruck. Das ist Elberfelder Version. Ich hoffe, ihr habt eine flüssigere. Ich habe leider keine. Kolosser 2, 13 bis 15. Also nochmals in der Hoffnung für alle. Kolosser 2, dann muss ich hier 13 bis 15 finden. Also nochmals jetzt auf Deutsch. Früher wart ihr unbeschnitten, denn eure Schuld trennte euch von Gott. In seinen Augen wart ihr tot, aber hat euch mit Christus lebendig gemacht und alle Schuld vergeben. Gott hat den Schuldschein, der er mit seinen Forderungen so schwer belastete, eingelöst und auf ewig vernichtet, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Auf diese Weise wurden die finsteren dämonischen Mächte entmachtet und in ihrer Ohnmacht bloßgestellt, als Christus über sie am Kreuz triumphierte.
Ich habe vor ein paar Jahren als Weihnachtsgeschenk von meiner Mami so spezielle Bibelmarkierstifte bekommen. Zusammen mit speziellen Bibeln. Ich habe jetzt nur eine mitgebracht, es sind insgesamt 3. 2 für das Alte Testament und 1 für das Neue Testament. Bibeln, wo man viel Platz hat, um reinschreiben oder drüber zeichnen, drüber malen, sogenannte Bible Art Journaling. Bis vor kurzem ist das alles ungebraucht in meinem Büchergestell gelegen. Und ich habe es aber gesehen und gedacht, eigentlich kann ich mal wollen. Ja, aber wie es eben so ist. Seit Anfang dieses Jahres hat sich das zum Glück geändert. Als Nachhall von einer Antwort, die ich auf eine Frage in mir so gegeben habe, die in die Predigt gestellt wurde von Robby Pfandl, warum das Jesus uns retten soll, und an mir die Antwort kam, weil er es versprochen hat, wollte ich mich mehr mit Gottes Verheißungen und Versprechen in der Bibel beschäftigen. Und dann sind mir eben die Stifte wieder in den Sinn gekommen, bei diesen Stiften. Sie heissen Bibelmarkierstifte mit System. Gibt es für jede immer eine Farbe für Gottes Versprechen, Gottes Eigenschaften, Gottes Aufforderungen, für was ich mir merken will, für meine Fragen und ein Bleistift für meine Notizen. Und darum habe ich angefangen, die Bibel mit diesen Stiften zu lesen. Und einfach wirklich alles, was mir auffällt, was zu irgendeiner von diesen Kategorien passt, auch so anzumalen. Spoiler Alert, ich bin immer noch im 1. Mose. Aber es hat so ein bisschen angefangen, Farbe anzunehmen. Man sieht nicht viel, es ist relativ klein. Aber ich bin dran. Und ich kann euch einfach nur ermutigen, so etwas mal selber auszuprobieren. Für mich ist es nämlich, als würde ich die Bibel mit neuen Augen lesen. So altbekannte Geschichten erwachen plötzlich zu neuem Leben. Sie werden alltagsrelevant und zeigen mir immer wieder neu, wie gross Gottes Güte und Treue ist. Warum erzähle ich euch jetzt das? Ich mache nicht Werbung. Ich mache schon Werbung für das Bibellesen, aber nicht jetzt für das Produkt. Wir befinden uns zumindest in dieser Osterzeit zwischen Karfreitag und Ostersonntag am Karsamstag. Eine Gedenkzeit, eine Zeit, wo wir uns bewusst Gedanken über Jesu Tod für uns und seine Auferstehung machen. Aber irgendwie fühlt sich das so ein bisschen an wie alle Jahre wieder. Das wahre Ostergeschehen wird von Schoki-Eier und Hasen verdrängt. Und irgendwie fühlen sich so meine Versuche, die Geschehnisse von Jesu Tod und Auferstehung präsent zu halten, oberflächlich und leer. Normalerweise lese ich so in der Karwoche die passenden Bibelstellen dazu. Aber das mal nicht. Ich bin irgendwie so ein bisschen ostermüde. Und gleichzeitig hat es mir Gott einen neuen Blick darauf geschenkt, und zwar die Geschichte von Abraham. Und in die möchte ich euch heute kurz mitnehmen. Ausführlich, das würde jetzt total den Rahmen sprengen. Und ich entschuldige mich schon im Vornherein, es ist eine Predigt mit deutlich mehr Texten, als ich normalerweise bringe. Aber ich möchte mich ermutigen, dass ihr das mal in Ruhe daheim nachlesen. Das wäre 1. Mose Kapitel 11 bis Kapitel 25. Genau, ein bisschen mehr Licht wäre gäbig. Ein bisschen mehr Licht darf es gut sein. Und ich gehe einfach jetzt so ein bisschen den grossen Bogen durch von dieser Geschichte von Abraham. Der Abraham wird von Gott berufen. Gott ruft ihm und er sagt, er soll seine Heimat verlassen und in ein Land ziehen, das Gott ihm dann noch wird zeigen. Und dass er ein grosses Volk aus dem Abraham wird machen und er ein Segen für viele wird werden. Und der Abraham macht sich auf den Weg. Was für ein Gehorsam. Gott sagt und der Abraham macht. Ohne zu wissen, woher die Reise geht. Ich habe lieber einen ganz genauen Plan als so eine Ungewissheit. Aber der Abraham vertraut Gott. Der Abraham ist unterwegs und er kommt in Kanaan an und Gott verheißt ihm, dass er das Land mit seinen Nachkommen geben. Aber der Abraham kann noch nicht dort bleiben. Es kommt eine Hungersnot und er zieht weiter nach Ägypten. Und das macht der Abraham, wo Gott so vertraut. Er sagt, Sarai, seine Frau, ist seine Schwester, weil er Angst hat um sein eigenes Leben. Er schützt sich selber. Und weil Sarai offenbar eine sehr attraktive Frau war, will der Pharao sie für sich. Und er überhäuft Abraham mit Geschenk und nimmt sie zu sich. Aber er findet es mega cool, Gott denkt an die Sarai und beschützt sie. Und sie darf wieder zurück zum Abraham und sie zieht weiter. Die Folge von dem ist aber, dass der Abraham noch viel reicher ist worden, als er vorher war. Und dass der Platz nicht mehr lenkt und es zu einem Streit kommt zwischen seinen Hirten und den Hirten vom Lot, seinem Neffen, was dazu führt, dass sich die zwei trennen. Gott vergibt und er rettet. Aber manchmal bleiben Konsequenzen. Und nochmal, verheißt Gott dem Abraham das Land, und er verheißt ihm Nachkommen, die man nicht zählen kann, wie der Staub auf dem Erdboden. Es geht weiter, dass der Abraham der Lot befreit, der in einem Krieg gefangen worden ist. Dass er gesegnet wird durch den Melchisedek, der König von Salem und der Priester vom höchsten Gott. Was mir zeigt, dass Gott Nachfolger hat, außerhalb von seinem zukünftig auserwählten Volk. Und das Segen auch außerhalb von der von uns gezogenen Linie kann kommen. Und nach dieser ganzen Szene mit dem Krieg, dieser Befreiung und dem Segen von Melchisedek, kommen wir zum Kapitel 15. Und das möchte ich mit euch jetzt genauer anschauen. Ich lese nach der neuen evangelistischen Übersetzung. Nach diesen Ereignissen empfing Abraham folgende Botschaft Jahwes in einer Vision. Hab keine Angst, Abraham. Ich selbst bin dein Schutz. Du wirst reich belohnt werden. Da erwiderte Abraham, Jahwe, mein Herr, was willst du mir denn geben? Ich werde ja kinderlos sterben und meinen Besitz erbt Eliezer von Damaskus. Du hast mir doch keinen Sohn gegeben. Der Sklave, der in meinem Haus geboren wurde, wird mich beerben. Da kam das Wort Jahwes zu ihm. Nein, er wird nicht dein Erbe sein, sondern einer, den du zeugen wirst. der soll dich beerben. Darauf führte er ihn ins Freie und sagte, blick doch zum Himmel auf und zähle die Sterne, wenn du es kannst. Und fügte hinzu, so wird deine Nachkommenschaft sein. Abraham glaubte Jahwe und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Gott hat vorher am Abraham schon zweimal Nachkommen verheißen. Und doch macht er Abraham wieder eigene Pläne. Sein Diener soll alles erben. Aber Gott erneuert seine Zusage und der Abraham glaubt. Dann sagte er, ich, Jahwe, habe dich aus Ur in Chaldea geführt, um dir dieses Land als Eigentum zu geben. Jahwe, mein Herr, erwiderte Abraham, woran könnte ich erkennen, dass ich es je besitzen werde? Ein Wunsch nach sichtbarer Bestätigung. Ich möchte es können sehen, was du versprichst. Geht es uns nicht auch manchmal so? Wir glauben Gott. Und wir sehnen uns trotzdem nach deutlichen Zeichen, handfesten Beweis, für das wir ganz sicher sein können. Da sagte er, Gott, bring mir eine dreijährige Kuh, eine dreijährige Ziege, einen dreijährigen Schafbock, eine Zurzeltaube und eine junge Taube. Abraham holte die Tiere, zerteilte jedes in zwei Hälften und legte die Teile einander gegenüber. Nur die Vögel zerteilte er nicht. Das Ritual, das war üblich dann zumal, für bei Bundesschluss, dass man die Tiere trennt und so ein Weg zwischendrin parat ist. Da fielen Raubvögel über die Fleischstücke her, doch Abraham verscheuchte sie. Als nun die Sonne unterging, fiel ein Tiefschlaf auf Abraham und eine unheimliche, erdrückende Angst legte sich auf ihn. Da sagte Jahwe zu ihm, du sollst jetzt erfahren, dass deine Nachkommen als Fremde in einem Land leben werden, das ihnen nicht gehört. Dort werden sie unterdrückt und zu Sklavendiensten gezwungen, 400 Jahre lang. Aber auch das Volk, dem sie dienen müssen, wird mein Strafgericht treffen. Und dann werden sie mit großem Besitz von dort wegziehen. Du selbst willst ein hohes Alter erreichen und in Frieden sterben und begraben werden. Erst die vierte Generation wird hierher zurückkehren, denn die Schuld der Amoriter hat noch nicht ihr volles Maß erreicht. Als dann die Sonne untergegangen und es ganz finster geworden war, fuhr auf einmal etwas zwischen den zerteilten Tieren hindurch, das wie ein rauchender Schmelzofen aussah und wie eine brennende Fackel. So schloss Jahwe damals einen Bund mit Abraham und versprach ihm, deinen Nachkommen gebe ich dieses Land vom Strom Ägyptens bis an den Euphrat. Das ganze Gebiet der Keniter, der Kenasiter und Kadmoniter, der Hethiter, Perisiter und Rephaiter, der Amoriter, Kanaaniter, Girgashiter und Jebusiter. Gott gibt hier am Abraham eine Voraussicht auf die Zukunft von diesen verheißenen Nachkommen. Gott hat kein Geheimnis, er macht kein Geheimnis daraus und er führt ihn in die Irre. Gott zeigt mit dem, oder für mich zeigt das der, dass er auch klar dazu steht, dass wir manchmal die Erfüllung von einer Verheißung selber nicht direkt werden erleben. Und sie trotzdem wahr sind. Was mich aber in diesem Kapitel am meisten fasziniert, ist der Bundesschluss. Es war eben üblich, dass man die Tiere so herlegt und dass beide Parteien, also beide, die zwei, die miteinander einen Bund schliessen, dazu durchlaufen. Hier heisst es einfach, dass Gott durchgeht. Vom Abraham lesen wir das nicht. Gott schliesst einen Bund mit dem Abraham und er bindet sich an das Versprechen. Aber vom Abraham wird nicht verlangt, sich selber auch zu binden. Wenn wir in der Geschichte vom Abraham weitergehen, dann sehen wir, wie er nochmal selber probiert, die Verheißung vom Erb zu erfüllen, was zum Ismael führt. Und wir sehen, wie Gott ihm nochmal, mehrmals verheißt, dass er eigene Nachkommen wird bekommen, und zwar von seiner Frau, der Sarai. Einfach, damit es ganz deutlich ist. Nicht irgendwo anders probieren, sondern deine Frau mit deiner Frau. Und Gott schenkt einen neuen Namen. Aus dem Abraham, aus dem wird der Abraham, der Vater von vielen. Also der Vater von vielen. Und Sarai wird zur Sarah, die Fürstin. Wir sehen aber auch, dass der Abraham nochmal genau den gleichen Seich macht und Sarah nochmal als seine Schwester ausgibt und Gott sie wieder rettet. Im Kapitel 21 wird dann endlich der Isaac, der Sohn von der Verheißung, geboren. Und wenn man das so liest, hat man das Gefühl, die Freude über den Sohn, die darf nicht lang währen. Und schon im nächsten Kapitel kommt wahrscheinlich die schwierigste Erfahrung von Abraham. Gott fordert ihn auf, den Isaac als Brandopfer zu opfern. Gott ruft dem Abraham und der Abraham lässt zu. Gott sagt ihm, nimm deinen Sohn, geh zu einem Berg, den ich dir wieder zeige und tue dort opfern. Und der Abraham macht es. Es wird nicht erzählt, was der Abraham in dem Moment gedacht hat oder gefühlt hat, wie es ihm gegangen ist. Es heisst nur, dass er am nächsten Morgen aufgestanden ist und losgegangen ist. Stell mir vor, dass das eine sehr unruhige Nacht war. Als sie unterwegs auf dem Berg waren und Isaac nach dem fehlenden Lamm fragt, sie hat das Holz dabei, sie hat das Feuer dabei, aber kein Lamm, sagt der Abraham, Gott wird für ein Lamm sorgen. Ich weiss nicht, was der Abraham am Isaac erklärt hat, was darum gegangen ist, dass er ihn fesselt. Aber der Isaac hat es zugelassen. Und der Abraham ist bereit, sein geliebt und sein verheißener Sohn wieder zurückzugeben. Aber Gott greift ein. Und er zeigt dem Abraham einen Schafbock, den er an der Stelle von Isaac opfern soll. Ich staune immer wieder, was für ein Vertrauen. Und was mir da wirklich deutlich geworden ist, dass der Abraham an einem Punkt angekommen ist, wo er nicht mehr selber probiert, Gottes Versprechen zu erfüllen. Er hat zweimal selber probiert, ein Erbe zu bekommen. Und jetzt, wo er davon Gott versprochen hat, ist er bereit, ihn auch wieder zurückzugeben. Und das ist doch genau die Krux. Dass wir immer wieder probieren, selber Gottes Versprechen zu erfüllen. Die ganze Bibel zeichnet das Bild von einer Menschheit, die probiert, ohne Gott klarzukommen. Oder Gottes Verheißungen selber in die Hand zu nehmen und selber eine eigene Lösung zu finden für ein Problem, das nur mehr Gott lösen kann. Das Problem von der Sünde. Adam und Eva haben einen riesigen Fehler gemacht. Aber Gott lässt sie nicht alleine. Er geht ihnen nachher, er ruft sie, auch wenn sie sich vor ihm verstecken. Er bedeckt ihre Blöße und er verheißt ihnen ein Nachkommen, das über die Sünde wird siegen und der Schlange den Kopf zerquetscht. Wir können jetzt wirklich durch die ganze Bibel durchgehen und immer wieder sehen, wie Gott den Retter verheißt. Und die Menschen immer wieder probieren, sich selber aus dem Sumpf von der Sünde zu ziehen. Aber ich möchte bei dieser Frage bleiben, warum dass wir immer wieder probieren, uns selber zu erlösen. Sogar wenn wir glauben, dass Jesus für uns gestorben ist, sind wir doch immer wieder in Versuchung, irgendetwas zu unserer Erlösung beizutragen. Ein besserer Christ zu sein oder zu werden. Gläubiger zu sein, mehr zu glauben, mehr zu beten, nicht mehr zu sündigen, einfach irgendetwas, was wir noch beitragen können. Aber mit dem gehen wir in die generelle Religion der Menschheit, die laut Charles Spurgeon zu tun ist. Aber die Religion von einem wahren Christ ist gemacht, getan. Erlösung ist nicht eine Mischung von unserem Tun und Jesus Christus, sondern ganz allein in Jesus Christus. Alles, was nötig ist, hat er gemacht. Als sich Jesus, was seinem Cousin, Johannes dem Täufer, hat taufen lassen, hat er ausgerufen, Seht, das ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt. Johannes 1, Vers 29. Jesus ist das Lamm, für das Gott gesorgt hat. Durch seine selbstopfernde Liebe hat Jesus den Zyklus von diesem immer wiederkehrenden Opferdienst für immer durchbrochen. So wie es Jesus versprochen hat. Und Gottes Versprechen sind keine Versprecher. In Jesaja 53, Vers 3 bis 11, wird über das Lamm geredet. Er wurde verachtet und alle mieden ihn. Er war voller Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, dessen Anblick man nicht mehr erträgt. Er wurde verabscheut und auch wir verachteten ihn. Doch unsere Krankheit, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er lud sie auf sich. Wir dachten, er wäre von Gott gestraft, von ihm geschlagen und niedergebeugt. Doch man hat ihn durchbohrt wegen unserer Schuld, ihn wegen unserer Sünden gequält. Für unseren Frieden ertrug er den Schmerz und wir sind durch seine Striemen geheilt. Wie Schafe hatten wir uns alle verirrt, jeder ging seinen eigenen Weg. Doch ihm lud Jahwe unsere ganze Schuld auf. Er wurde misshandelt, doch er beugte sich und machte seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das zum Schlachten geführt wird, wie ein Schaf, das vor den Scherren verstummt, so ertrug er alles ohne Widerspruch. Durch Bedrückung und Gericht wurde er dahingerafft, doch wer von seinen Zeitgenossen dachte darüber nach? Man hat sein Leben auf der Erde ausgelöscht. Die Strafe für die Schuld meines Volkes traf ihn. Bei Gottlosen sollte er liegen im Tod. Doch ins Steingrab eines Reichen kam er, weil er kein Unrecht beging und kein unwahres Wort aus seinem Mund kam. Doch Jahwe wollte ihn zerschlagen. Er war es, der ihn leiden ließ. Und wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Leben und Nachkommen haben. Durch ihn gelingt der Plan Jahwes. Nach seiner Seelenqual sieht er das Licht und wird für sein Leiden belohnt. Durch seine Erkenntnis wird mein Diener, der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit bringen. Und ihre Vergehen lädt er auf sich. Was für ein Erlöser. An was es liegt, dass wir trotzdem immer noch zweifeln, hat für mich der Hans-Rudi vor ein paar Wochen mal in einer Lektion auf den Punkt gebracht. Und das finde ich mega toll, dass Gott jeden von uns braucht, für uns seine Erkenntnis zu schenken. Für mich ist es ganz klar, dass Gott der Hans-Rudi den geleitet hat, als er es gesagt hat. Und er hat aus dem 1. Mose 3, Vers 1 die Schlange zitiert. Ja, sollte Gott gesagt haben. Hat Gott wirklich gesagt? Kann es stimmen, was Gott gesagt hat? Ist sein Wort vertrauenswürdig? Kann ich mich darauf verlassen? Oder hat er es vielleicht doch nicht so gemeint? Enthaltet er mir vielleicht etwas vor? Es ist doch die Urfrage, der Urzweifel, wo der Teufel uns gesagt hat, ist Gott vertrauenswürdig? Und das zieht sich durch alles. Und ist Gott vertrauenswürdig auch bei seinen Versprechen, bei seinen Verheißungen? Kann es wirklich sein, dass Gott mich liebt, obwohl dass ich immer wieder Fehler mache, mich über andere bodenlos aufregen kann? Geduld und Beherrschung verlieren, egoistisch bin, keine Lust zum Dienen haben, einfach mal nur meine Ruhe will. Kann sein, dass er alles für mich gibt und ich wirklich nichts, aber auch gar nichts dazu kann beitragen, ich es mir nicht muss verdienen, dass er mich mehr wertschätzt als seine eigene ewige Existenz. Ja. Wir können Gottes Versprechen weder erfüllen, noch können wir sie brechen. Gott hat einen Bund mit uns geschlossen und Jesus ist Mensch geworden, für unseren Teil von diesem Bund zu erfüllen. Wie beim Abraham bindet sich Gott an sein Versprechen. Und auch wenn wir Gottes Versprechen weder erfüllen, noch können brechen, können wir es entweder ablehnen oder in Anspruch nehmen. Entscheiden, ob wir über die Brücke laufen wollen. Unsere Welt und wir sind durch Sünde vergiftet. Und Gott schenkt uns in Jesus das Gegengift. Und es steht allen zur Verfügung. Es gibt keine Lieferengpässe oder irgendeinen Mangel. Es ist da. Aber Gott zwingt niemanden, es zu nehmen. Das ist allein unsere Entscheidung. Erkennen wir unsere eigene Schuldhaftigkeit? Anerkennen wir Gottes Herrschaftsanspruch? Sind wir bereit, uns ihm ganz unterzuordnen? Weil er ein liebender und weiser Gott ist, der niemals irrt. Ein Gott, der uns gern hat und vergibt und nie damit aufhört. Wo nichts zu schade ist, wo seine Herrlichkeit und Allmacht aufgibt, für als hilfloses Baby auf die Welt zu kommen. Wo ganz Mensch wird, ausgrenzt und verachtet wird. Wo immer das Gute sucht, wo konfrontiert, wo liebt, wo leidet, verlassen wird und stirbt. Ein Mensch, wo man im Angesicht von seiner Demut und Bereitwilligkeit für uns zu sterben, ins Gesicht speut. Sehen wir in seinen Wunden die Liebe von dem Ich Bin. Die Liebe von einem Gott, der sagt, ich bin unveränderlich. Ich bleibe, ich habe Bestand, ich bin sicher. Sind wir bereit, sein Opfer für uns anzunehmen? Im Schatten von seinem Kreuz zu stehen? Während einer stillen Zeit ist mir ein Bild durch den Kopf gegangen von einem Kreuz und Menschen, die in seinem Schatten stehen. Zusammen mit dem Satz, wir stehen im Schatten vom Kreuz und das im Licht von Gottes Herrlichkeit. Ich hätte euch das Bild sehr gerne gezeigt, aber es war eben nur in meinem Kopf gewesen. Aber Christian hat sich mit mir auf ein Experiment mit Gott eingeladen und zu diesem Satz Bilder gemacht. Merci vielmals, dass du deine Gaben für Gott lassen brauchen. Und als er mir die Bilder geschickt hat per WhatsApp, habe ich gesagt, sie sind noch viel schöner und treffender, als ich es mir vorstellen konnte. Je näher wir im Kreuz kommen, desto mehr stehen wir im Licht. Ja, der Kreuzigt kennt unsere Fehler. Er kennt den Abgrund von unserem Herz, aber er hat die Schuld gezahlt. Der Schatten von seinem Kreuz deckt unseren Schatten zu. Doch nun hat Gott euch mit Christus lebendig gemacht. Er hat uns alle Verfehlungen vergeben. Er hat den Schuldschein, der mit seinen Forderungen gegen uns gerichtet war, für ungültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Er hat die Herrscher und Gewalten völlig entwaffnet und vor aller Welt an den Pranger gestellt. Durch das Kreuz hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Es ist ein Geschenk. Gift, ein Geschenk. Ein Geschenk kann man sich nicht verdienen. Nur überkommen, annehmen und zu brauchen. Das Kreuz verändert uns. Durch das Kreuz stehen wir erlöst und rein in Gottes Gegenwart. Frei. Das Kreuz zeigt uns, wie Gott wirklich ist. Er tut uns nicht vorenthalten, sondern er schenkt uns sich selber. Johannes sagt, Jesus sagt in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Jesus ist der Weg, Gottes Charakter zu erkennen. Er offenbart die Wahrheit über Gott und schenkt echtes Leben. Und er macht uns frei. Frei von Freude und Dankbarkeit erfüllt sein Geschenk anzunehmen. Und zu tanzen und Freude haben und frei zu sein vor Gott. Es wertschätzen und ihm zu vertrauen, das Geschenk und uns vom Heiligen Geist leiten. Ich bin unglaublich gesegnet durch die Bilder. Und durch Gott. Aber das heisst nicht, dass wir dann eben ein Leben haben ohne Schwierigkeiten. Und im Lobpreis haben wir es gehört, wir sind in dieser Zwischenzeit. Solange wir hier auf dieser Erde sind, gehört Sünde mit dazu. Ihr wisst, dass der Demian sehr gerne in einem Garten arbeitet und wir haben Kinder. Und wir haben vor ein paar Wochen dürfen bei Freunden, die einen sehr grossen Garten haben, dürfen helfen. Und ein Teil von diesem Garten, sie wohnen noch nicht so lange dort, ist noch voll Brennnesseln. Darum auch die Brennnesseln auf dieser Präsentation. Und das war etwas, das wir ausreissen mussten. Bewaffnet mit Plastik, Putz, Händchen, so richtig dicken Händchen, habe ich mir die Arbeit gemacht. Sie gelockert mit dem Stechschaufeln, rausgezogen. Und während ich das gemacht habe, ist ihm immer wieder durch den Kopf, wie viel das es doch noch hat. Wie viel und wie die wirklich fest brennen, wie man aus Versehen drauf knäulert und das ist also durch die Hose durch. Und wie schwierig das ist, sie wirklich mit diesen Wurzeln rauszubekommen. Ein paar haben knapp Zentimeter dicke Wurzeln gehabt, wirklich tief runter sind verzweigt. Und man musste richtig umgraben. Und ich habe mich gefragt, wie viel man am Schluss überhaupt von meiner Mühe, von meiner Arbeit wird sehen. Und wie viele einfach wieder nachwachsen, weil vielleicht doch nicht alle Wurzeln entfernt sind. Und dabei habe ich über mein eigenes Leben nachgedacht. Gerade an dem Morgen, wo wir nachher dort rausgefahren sind, habe ich gegenüber meinen Kindern komplett die Beherrschung verloren. Ich war rasend vor Wut. Und ich habe mich gefragt, warum mir das immer noch passiert. Vor allem, weil ich doch von Gott so Befreiung erfahren habe und es mir gut geht und ich so mich getragen fühle von ihm, wie das kann sein. Dass ich so aussticken kann. Und die Brennnesseln sind mir ein Gleichnis geworden. Ja, Gott, der rupft alle Sünden aus meinem Leben aus und er vergibt mir ganz. Wenn ich zu ihm komme, macht er mich ganz heil und rein. Alles, was ich ihm bringe an Dreck und Gett, räumt er aus. Mitsamt allen Wurzeln. Aber ich muss es ihm bringen und ich muss ihn jetten. Und mein Garten wird durch das immer besser. Aber hier auf dieser Welt fliegen leider immer wieder Brennnesselsamen, Gjet-Samen durch. Und sie landen auch auf meinem Boden. Und neues Gjet kann wachsen. Je mehr das ich mir aber Gott aus ihrer Liebe aussetze, desto mehr Gjet kann er entfernen und entfernt er auch. Und desto mehr Neues kann er in mich hineinpflanzen, wo gute Frucht bringt. Das Gleichnis ist für mich auch ein Bild geworden für das Abendmahl und hat mir auch geholfen, die Bedeutung und die Wichtigkeit vom Abendmahl besser zu verstehen, wie auch von der Fußwäschung. Ich möchte euch dazu Johannes 3, 13, Vers 6 bis 10 lesen. Als er, Jesus, zu Simon Petrus kam, wehrte er ab und sagte, Herr, du willst mir die Füße waschen? Jesus erwiderte ihm, was ich tue, verstehst du jetzt nicht. Du wirst es aber später begreifen. Nie und nimmer wäschst du mir die Füße, widersetzte sich Petrus. Doch Jesus antwortete, wenn ich sie dir nicht wasche, gehörst du nicht zu mir. Dann, Herr, wasch mir nicht nur die Füße, sondern auch die Hände und den Kopf, sagte Simon Petrus. Jesus entgegnete, wer gebadet hat, ist ganz rein. Er muss sich später nur noch die Füße waschen. Ihr seid rein, allerdings nicht alle. Fußwäschung und Abendmahl erinnern uns an das Opfer von Jesus und sein Geschenk von der Erlösung. Durch ihn sind wir rein und wir sind frei. Sie erinnern uns aber auch an die Notwendigkeit von der Heiligung, wo auch ein Geschenk ist von Gott, wo wir uns immer wieder neu dürfen aussetzen, ein Prozess, wo Jesus in uns wirkt, wo der Heilige Geist in uns wirkt und uns hilft, dass wir Gott alles bringen können, für das er uns alles schenken kann. Ich möchte die Abendmahls- und Osterpredigt passend zu den Bildern von Christian und dem Abendmahl mit folgendem Zitat schließen. Sie, Nachfolger von Jesus, sollen nicht im Schatten des Kreuz stehen, sondern in seinem retzenden Licht. Sie sollen ihre Herzen den leuchtenden Strahlen der Sonne der Gerechtigkeit öffnen. mit Herzen, die durch das kostbare Blut von Christus gereinigt worden sind und im vollen Bewusstsein seiner Gegenwart, obwohl diese unsichtbar ist, sollen sie seine Worte hören. Ich lasse euch ein Geschenk zurück, meinen Frieden. Und der Friede, den ich schenke, ist nicht wie der Friede, den die Welt gibt. Amen.
Jesus, dass er uns ganz errettet und auch noch das, was wir auch nicht gut können, auch das noch mit einrechnet. Als Schafe sind wir nicht fähig, Brücken zu bauen, aber Jesus hat die gebaut. Danke, Barbara, dass du immer wieder mal von deinem persönlichen Leben Dinge mit uns teilst. Auch das ist nicht selbstverständlich, berührt uns und es freut mich, wenn du in solchen Alltagsgeschichten Gott wirklich so erlebst. Ich glaube, das wünschen wir uns doch alle, oder? Doch ganz einfache Dinge Gott zu erleben und überrascht zu werden. Positiv. Vielen Dank, Barbara. Barbara wird uns auch durch das Abendmahl leiten.
Wir feiern ein offenes Abendmahl. Das heisst, es darf jeder daran teilnehmen, der das Geschenk von Jesus möchte annehmen. Jeder, der das Opfer für sich in Anspruch nimmt, ist herzlich dazu eingeladen. Aus bekannten Gründen verzichten wir momentan auf die Fußwäschung. Und trotzdem möchte ich die Gedanken von der Fußwäschung nicht einfach aussen vor lassen. Jesus fordert nämlich seine Jünger und auch uns dazu auf, seinem Beispiel zu folgen. Er gibt dieses Beispiel darin, dass Dienst uns nicht erniedrigt. Einander zu achten und zu ehren, indem wir einander dienen. Und das geht es auch in der Fußwäschung. Jesus war sich nicht zu schade, seinen Jüngern die staubigen Füße zu waschen. Seine Jünger, die gerade darüber gestritten haben, wer von ihnen der Grösste ist. Alles, was er dass er alles gemacht, was für unsere Erlösung nötig ist, schon gemacht hat. Wir dürfen bei ihm ankommen und seine Gnade ist genug. Und er lädt uns an den Tisch von seiner Gnade ein. Währenddem, dass wir als Überleitung zum Abendmahl das Lied spielen, ihr dürft mitsummen, wenn ihr wollt. Als Zeichen der Gemeinschaft untereinander und im Bewusstsein, dass wir alle Jesus brauchen, dass wir alle durch Jesus verbunden sind, was sich für uns hat brechen lassen, für das wir ganz können sein, wenn wir zusammen das Brot essen. Im Lukas 22, Vers 19 steht, dann nahm Jesus ein Fladenbrot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es seinen Jüngern mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut das immer wieder, um euch dabei an mich zu erinnern. Herr, danke, dass du für uns auf die Welt bist gekommen. Dass du alles hast zurückgelassen, dass du dir nicht schad bist, ein Baby zu werden, Kind zu sein, erwachsen zu werden, zu arbeiten, zu dienen, uns zu dienen, uns zu sehen in unserer Gebrochenheit. Und danke, dass du dich hast für uns aufgegeben, dass du dein eigenes Sein für uns hergegeben hast, dass wir dürfen leben. Danke, dass du bist geboren und dass du gestorben bist, dass du wieder auferstanden bist für uns. Und danke, dass wir dürfen immer daran denken, wenn wir Brot sehen, wenn wir Brot brechen, dass du die hast du brechen für uns, dass wir ganz sein in deiner Gegenwart. Amen. Dann nahm er einen Becher, sprach das Dankgebet, reichte ihnen auch den und sagte, trinkt alle daraus. Das ist mein Blut, das für viele zur Vergebung der Sünden vergossen wird und den Bund zwischen Gott und Menschen besiegelt. Und ich versichere euch, dass ich bis zu dem Tag, an dem Gott seine Herrschaft aufrichtet, keinen Wein mehr trinken werde. Dann allerdings im Reich meines Vaters werde ich neuen Wein mit euch trinken.
Also das Gebet für den Wein. Jesus, du hast in dem letzten Mal, wo du mit den Jüngern gehst, das Symbol vom Wein genommen als dein Einsatz, dein Leben, dein Blut, wo du eingesetzt hast für uns. Und wenn wir Blut sehen, dann haben wir irgendeine Verletzung. Dann steht etwas in Gefahr. Oder dann hat man etwas riskiert. Du hast auch viel riskiert und bist viel eingegangen, damit du uns erlösen kannst. Damit dein Blut für unser Leben in Zukunft steht. Dein Blut steht für mich als Garantie für ein Leben, das Zukunft hat mit dir. Dein Blut ist der Einsatz, den du gegeben hast, damit wir dort ans Ziel kommen. Und ich danke dir, dass du in deinen einfachen Handlungen jetzt wie Brot und auch Wein uns das bewusst machst, dass wir sowohl Brot wie Wein in uns aufnehmen müssen, dass es Teil von uns selber wird. So segne du uns und lass dein Leben in uns hineinfließen. Lass dein Leben in uns wirksam werden. Möge dein Leben in unseren Beinen und in unserem Kopf und im Herz lebendig werden. Herr, wir laden dich ein, mit deinem Blut in uns Leben zu arbeiten. Amen.
Jesus hat seinen Jüngern den Becher gegeben als Zeichen für einen neuen Bund und die Verheißung auf ein Wiedersehen. Jesus lässt uns ein, bei ihm Erfüllung zu finden, indem wir sein Geschenk annehmen. Und als Zeichen, dass wir das Geschenk annehmen wollen, und uns immer wieder daran erinnern, dass er uns erlöst hat, lade ich euch ein, dass ihr jetzt den Traubensaft nehmt. Und in Erinnerung daran, dass er gemacht hat, was nötig ist, für das er auch wieder kommen kann. Ja, Jesus hat gesagt, es ist vollbracht. Es ist vollendet. Der Preis ist gezahlt, der Weg ist frei. Und sein Wort steht fest. Und mein tiefster Wunsch ist, dass wir immer wieder den inneren Frieden spüren, den er uns schenkt und Gott uns frei macht. Gottes Füße mögen dir eine Spur vorgeben, in der du ihm bedenkenlos, vertrauensvoll und fröhlich folgen kannst. Gottes Augen mögen liebevoll auf dir ruhen, dich immer im Blick behalten und auch das sehen, was anderen verborgen bleibt. Gottes Ohren mögen zu jeder Zeit offen für dich sein, deine Freude, deinen Jubel und auch die unausgesprochenen Worte hören. Gottes Arme mögen dich umfangen, dich wärmen, dich schützen, dich bergen und tragen, gerade in Zeiten, in denen du nicht zu gehen vermagst. Gottes Hände mögen sich jeden Tag segnend auf dich legen und dir so viel Kraft, Sicherheit und Gewissheit geben, dass auch du anderen zum Segen wirst. So möge es Gott segnen.